Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 265. Heute mit Felix.
Ohne Chapter Marx.
Und Markus.
Hello again.
Ja, und mit meiner einer. Ich bin Ingo. Hi, hi. Ich habe gerade nur einen Klatschen gehört, oder? Ihr habt beide zufällig genau gleichzeitig geklatscht.
Wir haben genau gleichzeitig geklatscht.
Ja, aber das ist wunderbar. Das ist besser für mich zum Schneiden hinterher. Ja, Markus, extra wegen dir eine Sendung kurz eingeschoben, haben wir gedacht.
Juhu.
Oder wir machen eine Nachwahlbesprechung, obwohl...
Ich so bin im Moment dafür, wir sollten nicht darüber reden.
Ja, es ist schon deprimierend. Wir haben schon in der Pre-Show so ein bisschen drüber geredet, aber es ist, ja, es macht nicht so richtig Spaß oder es macht nicht so richtig Laune. Es drückt eher aufs Gemüt. Ja. Aber ich musste es trotzdem kurz bei Twitter als Hashtag benutzen. Vielleicht haben wir jetzt ganz viele Hörer, die unbedingt unsere Meinung zu diesem Wahldesaster hören wollen. Ich glaube es nicht.
Leider kein Erdrutschergebnis.
Ja. Nee, das hätten wir uns anders erhofft sozusagen. Aber falls ihr uns gerade live hört, ich sag's nur noch mal, könnt ihr mit in den Chat kommen. Ja, das ist jetzt für die Podcast-Hörer natürlich blöd. Ihr könnt dann höchstens so mal in den Chat kommen und gucken, ob wir zufällig da abhängen. Machen wir manchmal. Ja, unter irc.freenode.net in den Channel Raute Binärgewitter. Da kann man uns während der Sendung auch anquatschen oder ihr könnt diskutieren als Hörer. Und ansonsten kommen wir zu unserer ersten Kategorie, die sich immer darauf bezieht, dass ihr uns irgendwelche Kommentare hinterlasst auf die letzten Sendungen, beziehungsweise, dass wir irgendwas rausfinden, was wir in einer der letzten Sendungen gesagt haben und hier nochmal aufgreifen. Und weiß ich nicht, irgendjemand hat eine App vorgeschlagen.
Genau, wir haben ja über diese RSS-Feedreader gesprochen. Und eine Alternative wäre da auch Miniflux. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Sieht auch nach so einem kleinen minimalistischen Feedreader, geschrieben in Go. Gibt aber irgendwie Python-Client und so ein Kram dazu. Kann man sich irgendwie mal anschauen. Die erste Version ist natürlich auch mal in PHP geschrieben worden, wie das halt immer so ist.
Jeder aber hat mal klein angefangen.
Genau, die V2 ist halt geschrieben in Go und ist irgendwie so ein kleines Web-Dingsy mit Postgres SQL als Datenbank im Hintergrund und sieht eigentlich auch ganz okay aus von dem her. Wenn ihr irgendwie keine der 100 Vorschläge euch gefallen hat, die wir das letzte Mal in der letzten Sendung gemacht haben, könnt ihr euch vielleicht auch mal Miniflux anschauen.
Genau, sehr schön.
Und wenn nicht, startet euer eigenes Reader-Projekt mit PHP. Das ist genau der Ausgangspunkt.
Genau.
Oder hast du dieses Miniflux schon mal benutzt, Felix?
Nope. Ich, haben wir auch letzte Sendung, ich benutze immer noch dieses Feedly. Ich bin einer dieser Unmenschen, der diesem US-Konzern irgendwie
meine Feeds gibt. Soweit war ich noch gekommen mit dem Hören. Ich finde halt, es ist ein bisschen abschreckend. Es ist cool, dass es in Go geschrieben ist, aber dass man halt echt erst eine Postgres-Datenbank aufsetzen muss, ist nicht so richtig App-like.
Achso, echt? Selber eine Postgres-URL aufsetzen muss?
Ja, wenn man weiter runterscrollt in der Installationsanleitung, dann kommt auch die Anleitung dafür, mit Docker die richtigen Container hochzufahren und es da drin laufen zu lassen.
Ja, also das wäre jetzt gerade mein Vorschlag gewesen, das kannst du ja alles wegdockern. Also das,
ja,
okay. Ja, sehe ich schon, dass du irgendwie vielleicht nicht dann selber irgendwie Postgres, keine Ahnung was. Außer du hast halt.
Ja, vor allem auch Postgres im Docker, ne? Wenn du dann tatsächlich da 3 Jahre lang deine Feeds drin managst und dann fliegt dir auf einmal das Volume weg, weil du es nicht ordentlich eingerichtet hast und gebackup hast, ist auch scheiße.
Ja, wobei, was du einfach willst, ist deine Feedlist und die kannst du ja bestimmt irgendwie exportieren auch.
Was du halt nie machst, wenn du nicht damit rechnest, dass das Ding wegkracht.
Also ich sag nochmal Nextcloud oder ihr könnt auch, ich meine, ich benutze ja KDE, da gibt's Contact, da kann man auch irgendwie RSS-Feed eintragen. Nicht, dass ich das brauche, Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich auch so Desktop-Apps, die man verwenden kann.
Ja, tatsächlich hätte ich am liebsten eine gut funktionierende Mobile-Apps, aber die guten, die kosten alle Geld und da bin ich zu geizig für.
Tja. Also hier unter KDE heißt das Ding Aggregator.
Ach, den gibt es immer noch, der ist gut.
Ja. Schon Jahrhunderte, glaube ich, nicht verwendet. Aber ganz früher habe ich das mal benutzt.
Ja. Ich sag's nur, als ich KDE auf dem Desktop hatte, habe ich das auch benutzt. Das war ganz wow. Ja,
genau, das ist mir gerade noch so eingefallen, weil ich hier gerade Kontakt auf habe. Ich gedacht, da gab's doch auch mal was. Und ja, gibt's immer noch. Kann man auch verwenden. Also so viele Sachen, wer jetzt nicht das im Internet sozusagen braucht oder als App braucht, der kann auch mal gucken, ob es nicht irgendwelche netten kleinen Programmchen gibt, die auf dem Desktop tun. Auch noch eine Möglichkeit. So, ich habe letzte Woche kurz erzählt, dass ich ja gerade Ubuntu einsetze, immer noch, weil ich habe es noch nicht geschafft, mal wieder neu zu installieren. Und dass man da, wenn man apt-get install zum Beispiel Chromium macht oder Chromium Browser heißt es ja unter Ubuntu oder unter Debian, dann kommt da so ein Snap-Paket statt irgendwie das, was man erwartet. Und deswegen war das Ding auch in Mint nicht drin. Und jetzt die Neuigkeit ist, dass Mint jetzt Chromium wieder als Dip-Paket drin hat und man es darüber installieren kann. Also die Mint-Leute sind hinterher die Sachen, die Ubuntu sozusagen kaputt macht, indem sie da Snap-Pakete draus bauen, wieder heile zu machen und richtige Pakete zu bauen und die auszuliefern. Das nur noch mal als Nachtrag. Jo. Und dann kommen wir zu Cross-Promotion.
Ha, Cross-Promotion. Genau, es gibt eine neue West Coast Edition.
Von diesen komischen Amis, die so komische Sachen wählen.
Genau, wobei diese zwei komischen Amis können, glaube ich, nicht wählen, weil sie keine Amis sind. Oder? Weiß das jemand, wie das funktioniert? Nee. Wann kann man da wählen? Was muss man da sein?
Musst du den Citizenship haben, also die Staatsbürgerschaft. Kriegst du sicher irgendwann, wenn du da lange lebst und irgendwelche Einbürgerungstests machst, aber ich glaube nicht einfach mal so, wenn du ein paar Jahre da arbeitest. Ha.
Tja, dann
war der Einbürgerungstest nicht das erste, was der Marc gemacht hat? Keine Ahnung.
Wer weiß das schon so genau? Wir
haben aber hat der nicht auch einen Ami geheiratet oder so? Also von dem her wäre das dann, glaube ich, einfacher. Keine Ahnung.
Ja, wobei ich das schon einen harten Kontrast finde, nachdem ich gestern Abend nochmal gelernt habe, dass man dafür eine kleine Unachtsamkeit in der Kneipe, so wenn man außer seine Faust mal ein Gesicht seines Nachbarn parken muss, dass man dafür direkt sein Wahlrecht verliert. Also schon absurd.
Ja. Tja. Aber darum ging's in der Sendung nicht, sondern es ging um Heimautomatisierung. Also wenn ihr da
Wir haben die ganzen Begriffe letztes Mal nur zusammenhangslos erwähnt, ja. Und Mark und Flyday haben sich hingesetzt und das mal ein bisschen netter erklärt, was dieses Z-Wave und Co., Zigbee und was weiß ich, was sie alles haben. Wir haben das ja einfach nur zusammengeschmissen und haben gemixt und haben gesagt, gibt's, benutze ich irgendwie, aber nicht sinnvoll in eine Reihe gebracht und die zwei haben sich dabei hingesetzt. Ich bin aber auch noch nicht ganz durch die West Coast Edition Nummer 6. Könnt ihr aber gerne machen. Also am Wochenende hat mein Auphonic so ein bisschen geglüht, weil eine neue Radio Tux Sendung ist auch noch rausgekommen am Wochenende. Da ging's um FreeNAS. Die habe ich tatsächlich schon durchgehört. Also wer sich ein bisschen um FreeNAS beziehungsweise den neuen alten Nachfolger TrueNAS, wie das da zusammenhängt, wie da der aktuelle Stand ist, der kann sich mal die neue Radio Tux auch noch anhören. Und ich glaube, so ein bisschen über Workflows mit GitHub, wenn man Arbeiten an der Hochschule, Uni schreibt, hat sich der Sebastian auch mal vorgenommen, beziehungsweise mal erklärt, wie er das gerade mit seinen Mitkommilitonen so macht. Das hätten wir auch gebraucht, oder?
Das wäre cool gewesen, ja.
Mhm. Ja. Git. Ha! Wir mussten noch mit SVN rumhantieren. Da hatte ja nichts.
Wir haben uns ganz gut geschlagen, glaube ich. Damals gab es Google Wave.
Yeah, Wave. Ja. Das war das Killer-Teil. Schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Hatten wir hier als Sendungsvorbereitungstool auch eine Weile im Einsatz. Google Wave. der das Ding, was E-Mail, Chat und alles ersetzen sollte.
Das Internet revolutionieren. Ja, sie haben es einfach zu früh getötet. Es war auf dem besten Wege.
Ja. Ja, und selbst die Nachfolgedinger, die dann, ich glaube, hat nicht irgendjemand Nachfolger Open Source Projekt, aber das ist dann halt, ich meine, da hat dann Google doch so eine große Macht, sowas in den Markt zu drücken oder eben dann fallen zu lassen. Wenn da, wenn sich da nicht genügend Leute finden,
ja,
dann gibt's das nicht mehr. Google Wave, oh, da habe ich jetzt schon lange nicht mehr dran gedacht. Ja.
Es gibt Apache Wave.
Wo wir gerade so bei Chat waren, wir hatten kurz noch in der Vorsendung, Pre-Show, über was? Jitter?
Ja, Jitter zum Chatten. Genau.
Geredet, weil diese sind gekauft worden oder übernommen worden, beziehungsweise, ich glaube, hat es nicht GitHub gehabt oder so? GitHub?
Ja, Jitter gehörte zu GitHub, genau.
Genau, und die wussten aber nicht so richtig, was sie damit anfangen sollten. Und haben das jetzt, wem haben sie es verkauft? Irgendjemand haben sie es verkauft. Oder irgendjemand hat es übernommen. In Anführungsstrichen für einen Apfel und ein Ei. Vermutlich, die Mastodon oder die Matrix-Leute, ne? Die Matrix-Leute. Genau, die Firma hinter Matrix, die hat Jitter übernommen und will das ins Matrix-Universum sozusagen integrieren. So war das.
Warum?
Genau. Warum? Ich meine, es ist eine große Plattform, Jitter. Ziemlich viele Open-Source-Projekte sind da. Und ich meine, wir haben ja auch mal einen Kanal aufgemacht, den wir leider ein bisschen schlecht gepflegt haben. Ja, aber da sind halt einige Projekte und sie wollen das halt ins Matrix-Universum überführen, dass du das als den GUI-Web-Client für Matrix verwenden kannst. Und demzufolge als Teil eines Federated Systems benutzen kannst dann. Hm.
Ja gut, also sie haben sich im Prinzip die Userbase und die Projekte angekauft und wollen da jetzt ihr, ja, warum nicht?
Ja, schon auch die Software, ne? Also sie scheinen das ja schon.
Ja, aber also macht das dann Sinn, wenn du irgendwie Matrix bist und irgendwie eigentlich dein Protokoll und dein...
Naja, sie haben ja schon das Riot aufgegeben zugunsten von Matrix. Also von daher, sie sind halt flexibel.
Ja gut, ja vielleicht. Ja, irgendwie hat sich in meiner Wahrnehmung nicht so durchgesetzt. Benutze ich selten bis nie.
Ich auch nicht. Also außer wir reden mal wieder drüber. Ja, dann lockt man sich einmal ein, guckt. gibt's noch? Wieder zu.
So im GitHub-Projektkontext funktioniert das ganz gut. Da gibt's schon ein paar Projekte, die da viel drauf machen.
Es gab so ein paar Integrationen, ne? Aber so richtig groß ist es nicht so rausgekommen. Also ich benutze das im Unternehmensumfeld, benutzen wir MetaMost. Also ich benutze meistens MetaMost, tatsächlich IRC ab und zu noch. Und ja, dann Twitter und Mastodon sind so die Dinger, die
Zulip und ist natürlich noch ganz cool.
Und Telegram und Signal halt, ne? Aber die, na doch, Telegram tatsächlich auch in einigen Open Source oder einigen Gruppen, da kann
der
man ja
Ingo
über Links
ist bestimmt
so,
in diesen Corona-Gruppen.
Ja. Ja, und hier, wie heißen die? Impfgegner. Impfgegner bin
ja,
ich auch ganz groß.
An Telegram ist halt so ein bisschen schwierig, dass man nicht so richtig weiß, wo wer dahinter steckt, ne?
Ja, yep. Und das ist halt tendenziell unverschlüsselt auf irgendwelchen Servern landet, ne? Das muss man halt immer dazu sagen. Aber trotzdem, du hast halt, also ich habe hier schon einige Communities, die da tatsächlich drüber funktionieren.
Genau. Ja. Wenn wir hier schon bei Messenger sind, wusstet ihr, es gibt ja, wir haben diesen XKCD ja auch schon.
Mehrfach.
Es gibt diesen, genau, aber es gibt jetzt einen neuen, der Messaging-Systeme heißt, der ziemlich neu ist. Und der fragt, warum SMS sich weigert zu sterben. Okay. Weil,
supported by everyone.
Genau,
ich hab gestern meine erste SMS-Spam bekommen.
Krass. Echt?
Ja.
Hast du zurückgeschrieben?
Nein. Das war so eine Strafandrohung, die wollten, dass ich ihnen Geld gebe und so. Nee, da schreibe ich nicht zurück. Und
hast gesagt, ja, hier, nehmt mein Geld.
Nein.
Ja. Nee, ich habe tatsächlich, doch, ich selbst heute habe ich eine SMS gekriegt. Also so richtig, ja, so richtig analog sozusagen. Fast. Also kommt einem ja fast wie ein Brief vor. Also ich meine, das, was man meistens kriegt, sind hier irgendwelche, na, als zweiter Faktor Sachen. Das habe ich tatsächlich ziemlich viel. Dass du es dann doch mal, weiß ich nicht, um dich bei Amazon und Co. einloggen musst, dass eine SMS kriegst, ja.
Ja,
weil
aber
ich
du kannst
Google Authenticator oder sowas verwende.
Ja, aber das ist meistens, ich meine, also Ingo, da bist du aber auch selber schuld, ne?
Was? Also, warum ja, kein Google Authenticator zu verwenden, ist ja nicht so schlimm.
Ja, also erstens mal, das ist ja dieses COTP oder so. Also das Protokoll ist ja irgendwie offen und du musst ja nicht den von Google nehmen. Es gibt ja irgendwie, du kannst natürlich auch den von Microsoft nehmen.
Ja, genau. Aber guck mal, du hast doch gerade diesen XKCD gesagt, ne? Support by everyone. Das ist ja halt so,
ja,
alle bieten es an, jeder hat ein Handy, was halt mit SMS funktioniert. Und selbst wenn mein Handy gerade nicht in meiner Nähe ist, dann habe ich noch so eine Uhr um und dann kommt es meistens da an. Das ist total praktisch. Ich sag dir das. Da loggst du dich ein und dann sagt es, schickt dir eine SMS und dann denkst du, scheiße, hast dein Handy wieder irgendwo hingelegt. Aber kein Problem, hast ja eine Uhr um und dann kommt es tatsächlich da an. Das ist total praktisch, ich sag dir das. Das funktioniert einfach.
Was also in dem XKCD fehlt, ist Threema.
Tja.
In welchen jetzt? Im Original? Der ist vermutlich zu alt.
Facebook Messenger, oh Gott.
Und der andere ist
Various Obscure Projects.
Ja, ja. Dieses Jitter zum Beispiel gehört da in diese Kategorie für mich. Aber ja, ich finde es gut, dass er hier mal den XKCD geupdatet hat.
Tja. Ja, das auf jeden Fall. Wo wir gerade bei Threema waren, da können wir, wenn wir jetzt in die Messenger-Szene eingetaucht sind, noch kurz das Update liefern, dass Threema intensiv daran arbeitet, Multi-Device zu unterstützen, und sie haben einen Blogpost veröffentlicht, wo sie ein bisschen Einblick darin geben, warum das schwierig ist und was die Herausforderungen sind und auf welchem Pfad sie sich gerade befinden. Sehr also für gut. Technisch Interessierte einen Blogpost gemacht.
Das, wenn das endlich funktioniert, das ist halt auch so ein Grund. Die Threema-Nachrichten kommen nie da an, wo ich sie brauche, weil wenn du das auf 3 Telefonen installiert hast, das ist nie da, wo du es brauchst.
Ja, das definitiv.
Es ist fast so schlimm, wie wenn Leute versuchen, über Telegram diese sicheren Nachrichten zu machen. Die kommen halt auch nie da an, wo ich sie erwarte. Da nimmst du da so ein Telefon, was du irgendwie seit einem Monat nicht angefasst hast, und machst auch, oh, ja, das ist interessant, das ist jetzt unwichtig, aber es ist schön, dass du mir das damals verschlüsselt geschrieben hast. So. Leute, dann nehmt E-Mail. Also das ist, wenn mir jemand was verschlüsselt schreiben will, dann doch E-Mail. Ja.
Das kannst du dann auch auf deinem Handy, hast du einen PGP-Key eingerichtet und kannst es lesen, oder?
Nee, aber das E-Mails ist so, das funktioniert wenigstens am Laptop, wo ich dann meistens sitze, richtig, während das, wenn das auf irgendeinem Handy ankommt, was ich halt ab und zu mal in der Hand habe, irgendwie schwierig ist. Weil da sehe ich es dann gar nicht. Während ich es auf Handy wenigstens sehe, dass eine verschlüsselte E-Mail angekommen ist, und wenn ich sie wirklich lesen will, dann finde ich einen Weg. Das andere kriege ich ja nicht mal mit. Das ist so, wenn du eine Threema-Nachricht kriegst oder eine Telegram-verschlüsselte Nachricht, du kriegst ja gar nicht mit, dass dich jemand kontaktieren wollte. Ist so, pff, ja, dann halt nicht. Also von dem her, Threema, Multi-Device-Unterstützung, dann, und wenn das dann mit diesem Web-Ding auch besser klappt oder sie, wie gesagt, irgendeine Möglichkeit haben, dass ich das auf dem Desktop auch benutzen kann, dann gerne, bin ich wieder dabei. Bis dahin SMS und E-Mail. Wunderbare Tools. Funktionieren. Einfach. Wunderbar.
Na
schön,
gut,
dass wir hier über Messenger geredet haben. Das hat mir gefehlt. Yep.
Gut. Nachdem wir über Fast-Tote gesprochen haben, also SMS, reden wir doch mal über richtig Tote.
Ja, Tote der Woche, genau. Ich habe gesehen, dass Mesosphere jetzt tot ist. Also Mesosphere DCOS. Ich wusste gar nicht, dass sich die Firma dahinter schon umbenannt hat. Die heißt jetzt D2IQ. Das ist auch ein sehr komplizierter Name. D2IQ. Das habe ich schon nicht mitgekriegt, aber diese Firma hat jetzt angekündigt, dass Mesosphere die COS sterben lassen. War ja eins der Sachen, die mit Docker Swarm und Kubernetes sozusagen um den Platz gekämpft haben, der Container Orchestrator zu werden. Kubernetes hat gewonnen. Alle anderen spielen keine Rolle mehr. Und auch wenn es Leute gibt, die Docker Swarm mögen und darauf schwören, Leute, lasst es. Das Ding hat keine Zukunft. Lasst es, bitte, bitte, bitte. Es ist wieder ein Projekt, was unbedingt, also bei uns auf Arbeit war, wo der eine meinte, er musste das unbedingt auf Docker Swarm aufsetzen. Na egal. Nee, lasst es einfach. Also entweder man macht man Kubernetes oder man lässt es einfach. Da, keine Ahnung. Gut, also Mesosphere ist tot. Nur, dass ihr es wisst.
Tja, die wollen jetzt auch. Gerade jetzt, als ich das ausprobieren wollte, ist es tot.
Jetzt, ja. Dann nimm doch Kubernetes.
Ich muss dieses Kubernetes nehmen.
Ja.
Ja, ich sehe schon.
Genau. Oder du machst was anderes. Du machst halt keine Container. Ist auch okay. Niemand zwingt dich. Container.
Container sind schon, und gerade wenn du so ein paar Container hast, ich habe ja dieses Microservice-Buch-Ding sie gelesen, was ich das letzte Mal gepickt habe, und wenn man Microservices macht, dann will man die schon in Container packen und dann will man die natürlich schon irgendwo laufen lassen und
dann macht man Kubernetes.
Dann macht man Kubernetes. Da werde ich mir so notieren. Dann mache ich Kubernetes.
Weiß ich Bescheid.
Das ist gut.
So.
Würdest du denn wirklich Kubernetes von Hand machen oder würdest du es nicht vielleicht eher schon vorverpackt einkaufen? So OpenShift oder so?
Es kommt immer drauf an, erstens, wie dein Unternehmen aufgebaut ist, zweitens, wie du veranlagt bist, wie viel Geld du hast. oder wie viel Geld dein Unternehmen hat. Wie viel du ausgeben kannst, wie viel Stress du dir selber machen willst, das hängt immer davon ab, ja. Die Kubernetes-Sachen, die ich gerade mache, also wir haben es angefangen, mal mit Kubespray per Hand aufzusetzen. Jetzt benutzen wir tatsächlich Rancher und benutzen Rancher Kubernetes Engine, zwar teilweise auch selber aufgesetzt mit Ansible, macht gerade ein Kollege, und dann Rancher nur als Oberfläche, in der sich mal jemand umgucken kann oder auch ein paar Klicks machen kann für jemanden, der nicht sich alles selber aufsetzen möchte. Und ansonsten nimm dir irgendeinen Hersteller, egal ob das jetzt Red Hat ist mit dem, was du gerade gesagt hast, oder SUSE oder was hatten wir gerade, die Mesosphere Leute, die DJIQ, keine Ahnung, D2IQ, die auch so, das ist ein scheiß Name, die auch was, die D2IQ Kubernetes Plattform, also DKP, Deutsche Kommunistische Partei.
Nicht okay, Ingo, nicht okay.
Wie kann man seine Kubernetes Plattform DKP nennen? Jedenfalls such dir zur Not ein Unternehmen raus, schmeiß den Geld in Rachen und lass es für dich machen. Also das ist, ja, wenn man das Geld hat, würde ich es auch machen lassen. Wenn man es nicht hat, muss man es selber machen. Mhm. Und ja, ich meine, man kann ja von Red Hat auch die, wie heißt sie dann, Red Hat Origin, wie heißt die, da gibt es ja auch die Open-Source-Variante von dem Ding, OKE oder so, naja, also es gibt viele Möglichkeiten, Kubernetes zu machen, je nachdem, ob du Geld hast oder nicht, oder wie viel Geld man ausgeben will und wie viel Expertise man selber hat oder man aufbauen möchte. Oder ist ja alles egal, man geht zu Amazon, Azure, was weiß ich, und macht's in der Cloud.
Dann willst du aber auch das nötige Kleingeld mitbringen, außer du hast irgendwie sehr kleine Anforderungen. Sonst wird das dann auch irgendwie schnell mal ein bisschen teuer, wenn du das alles in der Cloud machst.
Ja, aber wenn du nicht viel machst oder dein Business darauf aufbaut.
Wenn du.
Und ich mein, ja.
Ja, wenn du das Geld hast, dann go for it. Oder eben, wenn du halt irgendwie sagst, so ja, ich habe nur diese drei Docker-Images, die laufen müssen und da ist irgendwie kein Traffic und nichts drauf, dann ja, dann ist es cheap. Aber wenn du da halt dann irgendwie richtig Traffic und richtig irgendwie Compute-Power brauchst, dann geht's halt auch schnell ins Geld.
Yep.
Gut. Gut, haben wir
das auch. Wisst ihr Bescheid, wie ihr das mit der Kubernetes Cloud machen müsst.
Genau. Dann können wir jetzt zu News kommen. Und yep. Seine gute News für alte Leute, die diese Tastaturen mit Computer drin ja, mögen.
Ich habe das Bild habe ich gesehen und habe mich erst mal kurz gedacht, what?
Ja. Genau, um was geht's? Der Raspberry Pi 400 ist ein Keyboard, im Prinzip mit dem Raspberry Pi drin. Und was halt ziemlich nett an dem ganzen Ding ist, ist, dass die GPIO-Pins vorne halt so rausgeführt sind. Und du halt wie früher dann im Prinzip so eine Tastatur mit Computer. Die Tastatur ist halt ein ganzer Computer. Und ich denke, gerade so für, wenn du da so Dinge hacken möchtest oder so, ist das bestimmt einigermaßen praktisch, weil du hast dann halt im Prinzip alles schon dabei. Hast vorne die GPIO-Pins, wo du dann irgendwie dein Bastelkram irgendwie direkt anschließen kannst. Von dem her ist eine coole Sache.
Ob man ich das fand, sonst vom brauchst, Format her erinnert das Ganze ein bisschen an die Brotbox, an den C64. Ja. Das ist ja, super, oder
an Amiga, die erste
genau,
Amiga.
Genau, oder auch an Amiga, ja.
Ja, das habe ich auch so gedacht. Ich hatte so ein Amiga, oder mein Vater hat ein Amiga 600, glaube ich.
Ich hatte ein Amiga 500.
Monkey Island drauf gespielt haben. Das hatten wir letzte Woche. Mit den vielen Disketten und so. Ja, genau. Daran fühlte ich mich auch so ein bisschen erinnert. Also damit die Jugend von heute wieder Spaß haben kann mit Brotboxen. Super Sache.
Ja, weißt du, dann legst du den, stell dir das mal kurz bildlich vor, du legst den jetzt dieses schicke Gerät dahin und dann hast du noch einen Monitor zu Hause, den du dir vorstellst. Und was sagt der Elfjährige? Fortnite? Und dann ist der Spaß vorbei.
Ja, wieso? Da sagst du, ja, wenn du das hinkriegst, mach.
Sagst du, hier hast du das Computerheft, wo der Fortnite Source Code drin abgedruckt ist, und jetzt kannst du mal abtippen.
Ja,
viel Spaß.
Genau. So ähnlich habe ich das auch gemacht. Also damals. Andere Sachen programmiert halt, aber man hatte ja nichts.
Man hatte ja nichts. Ja. Tja. Aber ja, ist eine coole Sache. Kann man.
Ja, sehr schick.
Kann man jetzt kaufen. Wobei vorgestern, weiß ich gar nicht mehr so genau, mal kurz auf den Shop gedrückt und da war irgendwie schon wieder echt viel schon ausverkauft von dem her. Ja.
Tja.
Die andere Frage ist, ich würde es jetzt so für mich persönlich, ich brauche das halt auch nicht unbedingt. Ich habe irgendwie genug sonst Laptops und Computer rumstehen. Dass ich jetzt nicht noch ein Raspi mit Tastatur.
Ich muss sagen, ich habe den Raspberry Pi versuchsweise, also den Vierer versuchsweise als Desktop-Gerät eingerichtet gehabt.
Mhm.
Und so ein bisschen E-Mail machen und ein bisschen surfen kann man damit machen, aber wenn man halt tagsüber so einen richtigen Computer gewohnt ist, dann verliert man da schnell die Geduld, weil es ist echt nicht gut, mehrere Tabs aufzumachen. Und es ist eben doch ein, also vielleicht habe ich auch den falschen Desktop installiert, aber er ist eben von der Leistung, lässt er dann doch noch zu viel zu wünschen übrig. Gerade wenn man dann überlegt, okay, jetzt auf dem Handy, dann muss ich halt auf dem Handy surfen. Dann ist es halt kein großer Monitor, aber dann, das ist zumindest performant. Tja, also so richtig als Desktop-Ersatz finde ich es noch nicht geeignet, den Raspberry Pi 4.
Ja, das sind wir irgendwie leider noch nicht so ganz. Aber so für große Bastelprojekte ist natürlich schon geil.
Genau, für sowas. Oder für Dinge, die headless irgendwo laufen, so ein Hub für Home Automation, wie andere Leute jetzt diskutiert haben. Oder als Sendeempfänger für LoRaWAN, also als Transmitter dann von LoRaWAN auf ein normales Netzwerk. So Zeug. Gibt schon.
Also bei mir lief ja hier auf dem Raspberry Pi, bevor die SSD gesponnen hat und ich es bisher noch nicht wieder gefixt habe, auch dieses Raspberry Pi Raspberry, also mit Z-Wave, und hat so seine Dinge getan und hat ein paar Z-Wave-Sachen gesteuert. Aber jetzt ist gerade kaputt und ich habe es noch nicht geschafft, das zu fixen. Jetzt sind die paar Leuchten und die paar Sensoren, die ich habe, gerade nicht benutzbar. Aber da es nur so ein ganz kleiner Teil meines Smart Homes ist, kann ich das verschmerzen sozusagen. Ja, aber gerade für solche Sachen ist gar nicht schlecht. Gibt ja auch von Ubuntu tatsächlich mittlerweile diese extra Images, diese ich hatte da beim Nextcloud Podcast mit dem einen Produktmanager geredet, von diesen Ubuntu Appliances, und da gibt's auch eine Ubuntu Appliance, die man auf seinen Raspberry tun kann, eben mit OpenHub. Also wer mehr mit OpenHub rumspielen will, kann entweder OpenHubian nehmen oder eben so eine Ubuntu Appliance. Kann man auch einfach, weiß ich nicht, auf einen USB-Stick schreiben oder auf eine SD-Karte gleich schreiben und dann von da booten. Kann man mal ausprobieren. Das noch als Hinweis.
Sehr schön. Dann, wenn man seine Linux-Dinge nicht mit Linux machen möchte, dann kann man die mit FreeBSD machen. Und zwar habe ich, hat hier Heise, ich habe ja gesagt, in diesem FreeBSD 12.2 irgendwie war, ist irgendwie nichts drin, was so super interessant ist. Aber es stimmt gar nicht, es ist einfach Dinge drin, die ich einfach nicht brauche. Und zwar beispielsweise, dass man halt in Jails direkt diese GNU-Linux-Emulationsgeschichte ausführen kann. Und was dir halt erlaubt, ist irgendwie so Linux-Binary-Kram halt in einem FreeBSD-Jail laufen zu lassen. Was eigentlich schon das ist, was man will. Vorher konnte man das halt direkt auf dem System selber tun. Aber was man ja eigentlich will, ist den ganzen Kram halt in Container packen, beziehungsweise halt auf FreeBSD dann in so ein Jail. Und wenn man halt irgendwelche komischen Linux-Binary-Dinge hat, die es nur für Linux gibt, dann warum nicht?
Dann doch gleich ein Linux nehmen.
Nee. Einfach nein. Na gut. Also, ja, kann man natürlich auch. Man kann auch irgendwie, je nachdem, wie viel Computing Power das Ding dann braucht, eben dann nimmt man sich halt ein Raspi, setzt dann Debian drauf und installiert das dann halt einfach da drauf und fertig. Ja. Aber manchmal ist halt irgendwie praktisch, gerade so, weil man halt irgendwie seine große FreeBSD-Box hat und da vielleicht dann
Linux-Dinge machen will.
Irgendwelche Linux-Dinge hat, die ein bisschen mehr als die Anforderungen, mehr Hardware-Anforderungen haben, als dieses Raspberry dann halt so bringt, dann ist das eine coole Sache. Und was ich ja auch gesehen habe, sie haben natürlich die LLVM-Version, sind jetzt auf Clang 10, was auch natürlich eine gute Sache ist.
Schön.
Genau. Aber ich habe es geschafft, irgendeiner meiner Server schon zu updaten? Nein.
Hast du letzte Woche schon nicht geschafft? Die Woche scheinbar auch nicht.
Die Woche auch nicht. Nächste Woche klares vielleicht. Wir werden sehen. Es bleibt spannend.
Das ist so wie mein Ubuntu-Test, der sich auch länger hinzieht, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich wollte auch schon wieder auf das nächste geupdatet sein. Weil mir fehlen ja diese Updates. Ist ja ganz, ganz furchtbar. Ja, eigentlich.
Du bist einfach ein Update-Junkie.
Ja, ich bin Update-Junkie. Das ist furchtbar. Man hat sich so gewöhnt dran, eigentlich fast jeden Tag so ganz viele Updates zu haben. Und auch neue Kernels und so, immer schön neuer heißer Scheiß, egal ob es kaputt geht oder nicht. Und jetzt kommen nur alle 3, 4, 5 Tage mal irgendwelche so Mini-Sachen. Das ist nicht befriedigend.
Und dann geht's trotzdem kaputt, oder?
Nee, hatte ich bis jetzt noch nicht, aber
immerhin.
Aber nicht befriedigend, einfach nicht befriedigend genug.
Ja. Ich sehe das. Darum habe ich ja auch dieses Fedora, da bekommst du auch immer neue Kernel und neue Dinge. Und
ja, aber das ist nicht so wie im Rolling kaputt. Release. Das ist schon nochmal was
anderes. Ja, aber es ist schon nah dran. Es ist schon nah dran am Feeling, muss ich sagen.
Gut. Was hast du noch?
Ja. Dann
mehr
hier.
Boards.
Mehr Boards. Und zwar RISC-V.
Ja.
Es soll wohl bald, oder es gibt bald die ersten Development Boards unter 700 US-Dollar, was irgendwie Linux-tauglich ist für RISC-V. Das könnte dann vielleicht mal dazu führen, dass RISC-V irgendwie ein bisschen Schritt nach vorne macht. Man kann es irgendwie bald vorbestellen für 665 US-Dollar. Es gibt leider auch noch keinen Liefertermin. Es ist alles noch so ein bisschen in der Luft. Aber wenn ihr ein RISC-V-Board haben wollt, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus zum Rumspielen. Wenn ihr da mal was mitbauen wollt. Und im Vergleich zu den, also es gab ja vorher, sie haben vorher schon Boards gebaut, diese waren aber, glaube ich, eher so 1000 US-Dollar.
Ja,
das heißt, das
ist noch nix.
Noch knapp die Hälfte. Das heißt, sie werden halt auch billiger. Es hat irgendwie
PCI Express 3.0.
PCI Express 3, genau. Es hat irgendwie Gigabit Ethernet drauf, es hat ein Micro-USB, was ich auch interessant finde.
Ja, das ist 700 Dollar, na gut. Ja,
Micro-USB noch ein Ding ist. Ich dachte, es ist irgendwie, also selbst der Raspberry hat ja mittlerweile auf USB-C gewechselt. Es ist interessant, dass man noch neue Dinge baut, die Micro-USB haben. Aber ja, auf der anderen Seite, warum halt nicht?
Ja, dadurch, dass sie das halt nicht in so großen Stückzahlen verkaufen, ne, wie andere, ist das wahrscheinlich dementsprechend geschuldet, weil heutzutage, also 8 GB RAM ist nicht viel, 1 Gigabit Ethernet ist auch schon echt langweilig. Da hätte man schon gerne, mindestens 2,5, eher gleich 10.
Ja, aber ich meine, das Spannende an dem Board ist nicht, das Spannende ist halt, dass es ein RISC-V ist.
Ja.
Und nicht, dass es irgendwie die krasseste, neueste, tollste, irgendwie 100 Gig Ethernet-Ding sie drauf hat oder so. Ich meine, es wäre zwar irgendwie auch cool, aber ja, ich glaube, da bist du dann schon froh, wenn es zumindest so die Hardware halt eher so ein bisschen langweilig ist, weil sie dann dafür sonst funktioniert, weil du halt einen RISC-V-Prozessor drauf hast, der halt irgendwie neu ist.
Ja. Ja, ist ja auch vor allem ein Entwicklerboard erstmal, hast du ja schon.
Ja, genau. Ist auch ein Entwicklerboard, kein.
Aber
ja, kauft dir das Board für dein NAS, ne?
Ja.
Da muss man schon unterscheiden.
Ja. Hast recht. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis wir das dann tatsächlich. Ich hätte ja auch kein Problem, ein bisschen mehr dazu für bezahlen, wenn man dann sozusagen den freien Prozessor hat. Aber wenn, dann muss natürlich auch die Hardware außenrum stimmen.
Ja.
Und
ja,
da, also aber da sind wir halt einfach noch nicht.
Genau, es ist halt noch nicht so, dass du dir jetzt ein RISC-V-Board kaufst und das in deinen normalen Desktop-PC einfach so einbaust, einfach weil du das coole Sache findest, dass es halt ein freier Prozessor ist. Das, ja, für das ist dann schon ein bisschen wenig, da kannst du ein bisschen Websurfen und so, ganz okay, geht vermutlich. Aber sonst, ja.
Dann bin ich mal gespannt, wann wir den ersten auch mal selber in der Hand halten, sozusagen, und mal benutzen. Mal gucken, wie lange das noch dauert.
Aber ich meine, sind halt die kleinen Schritte, ne? Solche Boards muss halt irgendwie zuerst mal geben, dass halt jemand mal Software drauf bauen kann und so.
Klar,
und da testet. Mal rumspielen kann damit. Mhm. Genau. Weil sonst geht's halt auch nicht vorwärts.
Ja.
Wenn du diese Boards nicht baust.
Genau. womit es auch nicht mehr vorwärts geht, zumindest für uns nicht, ist Travis CI, oder? Ja, hast du irgendwie ausgegraben?
Tja, ist halt so eine Sache. Travis CI hat ein neues Pricing-Modell announced und man liest sich das halt so durch und weiß nachher irgendwie genauso wenig wie vorher. Das ist so ein bisschen fragwürdig. Es läuft wohl darauf hinaus, so wie sie das formuliert haben, dass sie, also erstens mal gibt es ja dieses irgendwie TravisCI.org und .com, was ich irgendwie, was mir auch nicht so bewusst war, aber es gibt irgendwie noch beides. Und soweit ich das gesehen habe, muss man aber von .org irgendwie, ich weiß nicht, ob selber oder gezwungenermaßen wird man dann zwangsmigriert auf irgendwie .com. Und das ist irgendwie ihre neue Plattform. Und wenn man da so ein Open-Source-Projekt ist, dann ist es irgendwie nicht mehr wirklich so gratis. Und wenn man den Blogpost so liest, da steht halt auch so, ja, es wird sich nichts ändern, wenn du einer unserer zahlender, also einer der Kunden bist, die schon uns Geld abdrücken. Also wenn du irgendwie einen GitHub Marketplace Plan hast, wenn du so einen Grouped Account hast, wenn du ein Enterprise Customer bist,
sind wir nicht.
Genau, nee. Wenn du irgendwie ein Builder on Premium oder Manual Plan bist, dann sollst du sie sollst du dich melden bei ihnen für mehr Informationen, was auch immer das heißt. Oder wenn du irgendwie auf Travis CI 1, 2 und 5 concurrent jobs plans. Also irgendwie, ja.
Der Punkt ist, glaube ich, dann, der kommt mit dem Betrachten der bisherigen Free Plans und der Public Repositories. Und die wollen sie umziehen auf ihren neuen Trial Plan, mit dem man erstmal 10.000 Credits bekommt, die man verbrauchen kann mit ihrem Build, was etwa 1000 Minuten in einem Linux Build Environment gleichkommt.
Okay.
Oder ein Jahr. Das ist das Schlimme. Also man kann nicht dann einfach 5 Jahre mit diesem 10.000 Credits Travis nutzen, sondern nach einem Jahr expired der. Und sie möchten weiterhin aber die Open Source Community unterstützen und sagen, dass es dann einen manuellen Prozess geben wird, wo sie sich Anträge anschauen, die dann Open-Source-Minuten zugestanden bekommen. Okay. Also sie wollen dann so ein Picking machen von Open-Source-Projekten. Mhm. Ich befürchte, dass das nicht skaliert. Also gerade für so Projekte wie uns, die werden vielleicht hinten runterfallen. Und ich habe darüber dann auch die Befürchtung, dass Travis wirklich so ein bisschen der Bedeutungslosigkeit verschwindet, weil viele, viele Leute werden doch jetzt hingehen und wenn sie das Zeug sowieso anpacken müssen, auf GitHub Actions zu gehen, oder?
Also das war auch genau mein Vorschlag. Ich habe da mit Ingo kurz in der Pre-Show drüber gesprochen und Ingos Vorschlag war, ein GitLab aufzusetzen. Mein Vorschlag war, das einfach auf GitHub Actions zu migrieren, aber also Sie wurden ja auch aufgekauft, sie gehören ja jetzt irgendwie zu so einer Firma dazu. Habe ich jetzt leider vergessen, was die Firma war, aber ich glaube, die wollen sich halt auf das Enterprise,
ja, oder müssen es vielleicht auch sogar. Also ich meine,
ich habe mich schon lange gewundert, dass die so viel raushauen. Ja, irgendwann.
Weil ihr gerade gesagt habt, die Leute müssen es dann anpassen. Ja, stimmt, aber ich meine, zurzeit haben sie von uns ja auch nichts, außer dass wir ihre Ressourcen verbrauchen und wir werden auch nie anfangen, Geld dafür zu bezahlen. Es hat halt gut genug funktioniert und es gibt halt andere Alternativen, ja, entweder GitHub Actions oder es irgendwie anders machen, eine andere Variante suchen oder wie gesagt, es dann im schlimmsten Fall sozusagen auch selber hosten machen auf eigener Hardware. Aber sie haben ja von uns nichts. Von dem her können sie uns und andere freie Projekte oder nicht zahlende Leute ja auch vergraulen sozusagen, wenn sie da 1, 2, 3, 4, 10, 100 Leute dazu motivieren sozusagen Geld zu bezahlen. Wunderbar, ja. bringt ihnen was und alle, die sie verlieren, kosten sie auch weniger, indem sie dann keine Ressourcen verbrauchen. Von dem her haben sie uns ja nicht verloren, sondern sogar noch was gewonnen dabei.
Würdest du jetzt für ein kommerzielles Projekt, würdest du jetzt Travis in Betracht ziehen? Wenn sie solche Dinge tun, also ich hätte einfach so...
Ja, nee, hab ich nicht, weil wie gesagt, wenn, dann würde ich es halt in allen Umgebungen dann selber machen. Wenn ich eine CI-Pipeline brauche, dann hoste ich mir die selber, wenn ich die auf Arbeit brauche. Das ist halt... ich bin ja kein Entwickler sozusagen, der sich das dann irgendwo besuchen muss. Wenn, dann baue ich das ja für Leute, die entwickeln und sowas brauchen. Und dann mache ich es halt in jedem Fall selber. Also fragst du da absolut die falsche Person? Nee, würde ich nicht, weil ich würde es in jedem Fall immer selber bauen.
Ja, mal angenommen, du würdest die Zeit woanders besser nutzen wollen, die du zum Bauen brauchst. Würdest du Travis nehmen oder würdest du dir GitHub Actions anschauen oder würdest du auf Azure DevOps gehen?
Azure DevOps
also
nicht.
Wahrscheinlich ist ja,
also
ist,
Azure DevOps
ist halt dahingestellt,
war auch nicht
weil
so... ich sag
man
mal,
kennt die Produkte alle nicht, aber ja.
Ja.
Haben wir ausprobiert für so ein Open Source Python Dingsy, wo ich ein bisschen Dinge mache, war jetzt auch nicht so prickelnd, muss ich sagen. Weil das einzige Coole war halt, dass sie irgendwie relativ früh schon diese Windows Build Agents gehabt haben. Das heißt, du kannst dann Python, gerade so wenn du Python machst, ist halt irgendwie eigentlich immer cool, wenn du irgendwie Linux und Windows und vielleicht sogar noch macOS hast, weil ja, Python läuft zwar überall, aber dann, dass dein Code wirklich so richtig Cross-Plattform ist, ist schon gut, wenn deine Unit-Tests und deine Integration-Tests halt irgendwie überall laufen. Aber sonst war dieses Azure-Ding sie auch eher so mäßige Experience. So jetzt in meiner kleinen ich hab's mal ausprobiert, Experience. Mhm. Was natürlich auch nicht, keine Ahnung, vielleicht für Enterprise oder so funktioniert es gut, aber so richtig überzeugt hat mich das zumindest nicht.
Ich kenn's nur vom Hörensagen bis jetzt. Ich kenne ein paar Leute, die ganz zufrieden damit sind und ja, von daher. Das, was du gerade eben gesagt hast, ist aber natürlich ein interessanter Punkt mit Travis, was mir auch bisher nicht bewusst war, dass sie das überhaupt anbieten, dass sie in diesem Blogpost nochmal ausführen, dass sie ja Mac-Build-Agents haben. Die sind auch die teuersten. Also eine pro, sie beschreiben hier, was wie viel Credits pro angefangener Bildminute sie berechnen. Und das sind für Linux ist halt 10 Credits und für macOS sind es 50. Windows kostet interessanterweise nur 20, aber ich denke mal, das liegt an dem Aufwand, den wir einfach brauchen, da sei es VMs oder wie auch immer sie die Agents
ja, das
hochfahren.
Das Problem mit macOS ist ja, dass du das immer noch nicht richtig offiziell legal virtualisieren
genau,
kannst.
Genau, du musst frickeln, um es zu virtualisieren, ja.
Ja, ja. Entweder musst du halt echt krass frickeln oder du hast halt echt einfach Hardware da stehen, die dein Kram ausführt. Und dann ist natürlich klar, dass das irgendwie richtig viel Geld kostet, wenn du da hier halt einen Rack voll Mac Minis hast oder so, was du irgendwie mit Linux dann halt irgendwie auf 4 Höheneinheiten oder so halt in einem Server hast.
Ja, wobei, wenn du dir halt so einen ordentlichen Mac Pro kaufst, da du kannst ja auf einem Mac Pro kannst du ja macOS VMs laufen lassen. Nur das macOS braucht halt unten drunter irgendwo Mac-Hardware.
Aber kannst du unendlich viele? Ich glaube, das ist eben auch so komisch limitiert.
Ja, das kann sein.
Irgendwie, dass du nicht halt... Ich glaube, das ist einfach... Sie versuchen sich das einfach irgendwie auszuschließen, dass da Leute genauso Build-Infrastruktur oder so auf macOS machen. Ich glaube, da war was, dass du auch irgendwie... Du kannst zwar auf dem Mac dann irgendwie ein Mac virtualisieren, aber halt auch nicht so, dass es sich lohnt, so einen super großen Mac zu holen und dann halt irgendwie ein paar hundert Instanzen drauf zu laufen zu lassen, weil das dann irgendwie auch wieder nicht geht. Aber das sage ich jetzt einfach mal so, ohne das genau zu wissen, weil warum sollte man sich einen Mac virtualisieren? Ich meine, who cares?
Hey.
Wer interessiert sich denn schon für diese Mac-User.
Ach so, das ist genauso wie für diese Windows-User. Manchmal musst du einfach.
Ja, ich sehe schon.
Und wenn du, es gibt ja auch manche Leute, die wollen Apps bauen, und wenn du für iOS Apps zusammenstöpseln willst und die releasen willst, dann musst du ein Apple-Bild machen, und du willst es nicht auf dem MacBook machen, wo drauf entwickelt wird.
Das macht eigentlich schon Sinn, aber irgendwie so in meiner persönlichen Wahrnehmung findet macOS einfach so gar nicht statt, weil ja, findet halt nicht statt, von dem her brauche ich einfach nicht.
Tja, das sagst du so, geht anderen Leuten anders. Also ich meine, bei mir findet Windows nicht statt. Tatsächlich haben wir Mac auch noch im Haushalt. Jetzt bei mir eher weniger, aber da so andere Leute im Haushalt, die das benutzen. Also von dem her. Ja, und immerhin kann ich da noch eine Kommandozeile aufmachen und die ganzen Sachen eintippen, die ich von Linux gewohnt bin. Von dem her ist das dann okay. Aber ja, wenn man es nicht braucht, braucht man es nicht. Ist gut.
Tja, ich habe hier so einen halben Artikel gefunden, der halt sagt, Apple will permit you to virtualize up to 2 instances of macOS Server, so long as it runs on Apple branded hardware. Und okay. Das zumindest ja. Irgend sowas in die Richtung hatte ich halt auch in Erinnerung. Dann bringt's dir halt nichts, wenn du so einen fetten PC
kaufst. Weil hier ging's ja jetzt dann, um Serverversionen.
Ja,
mir reicht ja schon die Desktop-Version für.
Das bin ich nicht sicher, ob das da auch irgendwie so limitiert ist. Kann sein, dass du irgendwie unendlich viele Desktop-Dings spawnen kannst, dann ist das natürlich, sollte sich da das irgendwie auch rechnen, aber kenne ich mich dann tatsächlich auch zu wenig aus damit. Aber ja, für uns heißt das kein Travis mehr, vermutlich, sondern wir werden halt auch irgendwie auf GitHub Action umbauen oder sonst irgendwas.
Weil ist dann halt so.
So viel machen wir da ja auch nicht, dass es sich irgendwie lohnen würde, da Geld einzuwerfen.
Ja, also es ist natürlich total praktisch, und es hat keine Ahnung, wie viele Jahre gut funktioniert. Also wir benutzen ja auch Heroku, das funktioniert auch einfach seit Jahrzehnten gefühlt. Das baut unsere Webseite. Oder Travis, er baut die Webseite und pusht die dann nach Heroku. Das lief einfach über Jahre ohne Probleme. Ja, wir mussten nur unsere Kommentare und die Audio-Files selber hosten. Alles andere liegt in der Cloud. Das war einfach schon ein cooles Projekt. Aber ich meine, wenn es halt nicht funktioniert, nicht mehr funktioniert, versuchen wir Teile umzubauen. Und wenn das gar nicht geht, dann gehen wir halt wieder zum selber hosten über. Ich glaube, Hardware haben wir schon noch genug, die kriegen wir zusammen. Das sollte nicht das Problem sein. Ja. Von dem her, also das Teuerste ist ja tatsächlich, in Anführungsstrichen, das Teuerste, die vielen Audiodaten durch die Gegend zu schieben. Die restliche Webseite macht ja gar nicht so viel. Aber was immer mal wieder aufkommt, was wir nicht haben oder was wir begrenzt haben, ist tatsächlich die Anzahl der Elemente im Feed. Ich glaube, entweder ist es 50 gerade oder so, und immer wieder kommt die Frage über, jetzt gerade kam sie wieder über Twitter rein, ob man dann auch alte Folgen hören könnte bei uns oder unsere alten Folgen auch in einem Podcast-Player hören könnte. Und es geht natürlich. Man muss einfach hinter die Feed-URL, jetzt muss ich mal selber kurz auf GitHub gehen, man kann einfach hinter die Feed-URL anhängen, wie viele Elemente man angezeigt haben will. Und dann kann man diesen Feed bei sich eintragen. Und voilà, geht das. Kein Problem. Also man kann einfach Fragezeichen Feed-Size gleich, was weiß ich, 300 oder 400 oder so eingeben. Und dann hat man einen entsprechend langen Feed. Wir haben das begrenzt, weil es sonst, ja, ein paar Probleme gibt, wenn so viele Abfragen da so sind. Deswegen, ja, sind es immer nur 50, aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne alle Folgen im Feed haben. Das nur mal als nochmal als Hinweis, steht auf unserer GitHub-Seite, aber ich tue das hier, ups, auch nochmal mit in unsere Shownotes. Also könnt ihr da in der Readme lesen, wie ihr euch so einen Link zusammenbaut zur Not. Ja. Weil das gerade wieder mal aufkam. Genau.
Wunderbar. Gut. Was ist los mit HBO?
Ha, die sind einfach hingegangen. Die haben irgendwann mal, haben sie, ich glaube August oder so, war das irgendwie plötzlich kaputt auf Linux und jetzt funktioniert es einfach wieder. Was eine gute Sache ist, wenn man HBO hat, beziehungsweise HBO Max. Ich glaube, das sind ja irgendwie, ich sehe da ehrlich gesagt nicht so ganz durch. Es gibt ja dieses irgendwie HBO Max und dann gibt es irgendwie noch andere HBO-Dinge, die fast gleich heißen, aber irgendwie nicht das Gleiche sind. HBO Go, glaube ich, gibt es auch noch. Und dann gibt es irgendwie HBO selber. Niemand weiß so genau, was was ist und warum. Aber es ist immer noch nicht offiziell supported, aber es funktioniert wieder. Von dem her, solange es funktioniert, kann man es wieder auf Linux benutzen. Was gute Sache ist. Was auch eine gute Sache ist, ist, ihr könnt jetzt abstimmen, was für die kommende Version von Debian, Bullseye, das Artwork ist.
Ja, habe ich schon gemacht.
Sorry. Hast du schon gemacht? Genau. Bis wann kann man das tun? Das habe ich irgendwie nicht gerade gesehen. Man
muss auch irgendwie keine persönlichen Daten, glaube ich, eingeben. Es war echt, du gehst da auf diese Umfrage, klickst irgendwie an, was du gerne magst und drückst Enter und dann ist fertig. Also ich war etwas überrascht, dass sie nichts wissen wollten. Ja.
Ich habe vermisst, dass es kein richtiges Bullseye Artwork gibt.
Ja, doch so ein, zwei waren schon dabei. Fand ich.
Ja.
Ja, doch. Ich glaube, ich habe irgendwas gewählt, was so Bullseye-mäßig aussah.
Genau, das ist natürlich eine gute Sache, könnt ihr hier mitmachen.
Aber ja, es ist auch keine große Auswahl gewesen. Also ziemlich viele waren ein bisschen belanglos. Also es ja, finde ich schön, dass sie es machen, aber hätte noch mehr Auswahl sein können.
Ja, gut, ich meine.
Haben sich vielleicht einfach nicht genügend Leute, die was designt haben,
ja,
gefunden?
Ja, das ist meist so, ja. Tja.
Ich meine,
ja, also da ist das Design von Ubuntu schon nochmal einen Tick besser. Wobei mir das letzte mit dem Gorilla jetzt nicht so gefallen hat, aber also so designtechnisch, so Hintergründe und so, das finde ich bei Ubuntu schon schicker. Selbst bei OpenSUSE fand ich das auch immer sehr schön, wie die so ihre Designs gemacht haben.
Tja. Könnt ihr auf jeden Fall noch abstimmen bis, keine Ahnung wann, bis irgendwann.
Macht's einfach, wenn euch das interessiert. Wenn nicht, lasst es.
Hier, 10. November, also ihr müsst 6 Tage.
Do it now.
Beziehungsweise, wenn die Sendung rauskommt, vielleicht noch 4 Tage, 5 Tage. Wer weiß das schon so genau. Und bis ihr die dann hört, müsst ihr heute, jetzt, sofort.
Sofort.
Dann habt ihr vielleicht noch. Genau.
Vote now.
Und sonst seht ihr dann, wenn ihr das neue Debian installiert, was es geworden ist. Was ja auch schön ist.
Ich sehe bei Debian immer nicht so viel. Ich habe das Debian immer nur als Kommandozeile.
Ja, dann halt nicht, ja. Genau. Aber da.
Ja.
Das ist dann halt so.
Das ist dann so. Genau. Kommen wir wieder zu einem sehr deutschen Thema.
Ja. Wir brauchen jetzt mehr, das Deutschnet muss ja mal wieder vorwärts kommen. Und deswegen steigt die Telekom jetzt ins NetID ein. Und das NetID, da sind wir vor Ewigkeiten schon mal untergekommen. Und ich hatte schon gedacht, es wäre nicht mehr existent. Deswegen habe ich die News auch direkt mitgebracht. Das NetID ist der Versuch, eine deutsche oder vielleicht europäische Alternative zu den Single-Sign-On-Lösungen zu bieten, die vor allem Facebook und Google im Netz so als Platzhirsche anbieten.
Genau, also ich gehe auf die Webseite und kann entweder mich da registrieren, Name, bla 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 eingeben oder ich klicke Login with Facebook, Login with Google und das will man unter Umständen ja nicht, sondern hätte gerne eine Alternative und das ist halt das deutsche NetID, ja, also dass du dann, auf deutschen Seiten NetID benutzen kannst statt Facebook und Google. Und
genau, der große Vorteil da gegenüber so Dingen wie zum Beispiel die E-Mail ist allerdings, dass es sich hier um einen offenen Standard handelt und es ein Konsortium dahinter genannt, eine Stiftung und diese Stiftung, das ist eine European NetID Foundation, also es ist tatsächlich nicht nur deutsch, sondern auf höherer Ebene eben die Offenheit daran lässt es mich nicht direkt verteufeln, sondern vielleicht tatsächlich sogar hoffen, dass es sich ein bisschen verbreitet. Ja, genau. Ein bisschen zusammenzucken tut man allerdings bei den Namen, wenn man sie liest. Pro7, Sat1, Media, RTL, Deutschland, Axel Springer. Aber wenn das die Player sind, die da mitspielen müssen, damit das was wird, okay, seht nur zu, dass es offen, ein offener Standard bleibt und keine Marketingmaschinerie wird. Bin gespannt.
Aber hast du irgendeine Webseite gesehen, die das schon implementiert? Nee, oder?
Nein, ja, okay. Nein.
Hätte ja sein können.
Aber wenn die Telekom da jetzt mitmacht, dann wird das.
Genau, was. Da fehlt nur noch SAP und dann ist es ja eigentlich eingetütet. Dann haben wir ja alle drin, ja, die wir brauchen. Was?
Man könnte tatsächlich, wenn man mal wieder Zeit hätte, mal ausprobieren, eine eigene Webseite mit einem NetID-Login zu bauen.
Ja. Los, Studenten da draußen, macht mal.
Genau. Wir wollen NetID-Logins sehen.
Die Frage ist halt, warum?
Weil es geht.
Das ist halt so. Weil es geht, ja. Das akzeptiert. Hier ist sogar noch ganz gut.
Offener deutscher Standard ist. Wir mögen deutsche Standards.
Europäischer.
Naja, also hast du nicht gesagt, RTL Deutschland ist dabei und Pro7 Sat1 und.
Ja, aber die Foundation, das ist eine European Foundation.
Genau. Welche europäischen Konzerne sind dabei?
Die Stiftung. Hm.
Gut, also sie müssen noch Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, aber wenn das offen und europäisch und vielleicht.
Ist 1&1 auch dabei?
Aber.
1&1 und SAP. Dann wird es was.
1&1 und GMX. Reicht dir das? Oder?
United Internet kannst du auch als Abkürzung sagen.
Ist alles eins. Web.de, GMX.de. Alles eins. Na gut. Okay. Schön, dass es gibt. Mal gucken, ob es das sich durchsetzt irgendwann mal.
Mal gucken, was es wird, ja.
So, dann haben wir Themen, also ein Thema zumindest. Ich habe noch nie was davon gehört, aber Felix wird uns jetzt erklären, was Headspace ist. Also ich kenne das nur beim Fotografieren hier, so Headspace, aber sonst.
Du meinst, wenn du die Köpfe so abschneidest und dann sagst, ja, dieses Bild hat voll viel Headspace, oder?
Ja, genau. So mache ich alle meine Fotos.
Dieses Bild schafft Space in euren Heads.
Nicht?
Nein, darum geht es nicht, Ingo, aber fast. Nein, auch nicht fast. Aber ich habe mir gedacht, wenn hier der Markus wieder da ist, dann können wir mal über Headspace sprechen. Ja. Headspace ist eine, was ist das? Guided Meditation App.
Okay, erzähl mir mehr.
Das heißt, Ingo.
Was?
Der Felix hat den Eindruck, du würdest dich lächerlich machen. Ja, also,
willkommen beim esoterischen Podcast.
Nicht lächerlich, nee, lustig.
Ich mache mich immer lächerlich. Deswegen singe ich ja immer vor und nach der Show. Und wenn ihr das nicht live hört, habt ihr Pech gehabt.
Ja. Tja, der verpasst auch nichts, ne? Muss man schon dazu sagen.
Natürlich, ganz viel verpassen sie. Die müssen alle live einschalten.
Ja. Nein. Ja.
Was ist jetzt Headspace?
Wie kommen wir jetzt wieder zurück zu Headspace? Genau, es ist eine Meditations-App und ich habe mir das mal vorgenommen, auszuprobieren. So allgemein Meditation und ich habe mir auch es gibt das Buch Meditation für Skeptiker, glaube ich.
Meditation.
Mhm, so hast du mir das geschrieben. Das hatte ich aber noch nicht angeschaut. Genau.
Für Skeptiker. Was eigentlich so als Buch ganz gut ist, ich muss gerade mal schauen, von Ulrich Ott. Ich werde es hier auch gleich mal noch den Link reinmachen. Das Buch an sich fand ich irgendwie ganz gut. Ich habe das dann halt gelesen und dann habe ich gedacht, so, ja, voll, das tue ich. Und dann habe ich es natürlich nie gemacht. Wie das halt so ist mit solchen Dingen. Und Headspace ist halt eine App, die Guided Meditations anbietet. Das heißt, man wählt sich da halt was aus und sie haben einen ziemlich großen Katalog, auch irgendwie wohl in allen möglichen Sprachen. Ich habe das jetzt irgendwie nur auf Englisch benutzt. Von dem her, ich keine Ahnung, wie gut das Deutsch und, aber ich habe irgendwie mal letztens nachgeschaut, es gibt irgendwie Deutsch, Spanisch, glaube ich.
Ja, ich habe es auf Deutsch benutzt und das ist ganz cool. Also die sind gut gemacht, sind ordentlich gesprochen und kann man sich auch als auf Deutsch sehr gut anhören.
Kann man
mit
sich
meditieren.
Hier Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch sind wohl aktuell unterstützt. Und was es halt macht, ist halt eine Guided Meditation. Das heißt, jemand führt durch diese Meditation durch. Und also zumindest mir hat es dann geholfen, das auch tatsächlich zu tun. Und es ist halt irgendwie ein bisschen einfacher, als wenn man sich das alles selber, ja, es ist halt zumindest für mich war das dann einfacher, wenn jemand sagt, was man wann tun soll, also wenn man sich das dann irgendwie selber zurechtlegen muss. Und es war eigentlich auch sonst ganz, ganz gut gemacht. Mit das, wie sagt man den? Es ist halt aufbauen, das heißt, man kann halt irgendwie sehr, sehr klein anfangen, mit irgendwie sehr, sehr wenig Zeit, was sich dann über mehrere Sessions dann halt irgendwie steigert. Also man kann irgendwie anfangen mit, ich glaube, die kürzesten Meditationen sind irgendwie 3 Minuten. Und man kann halt irgendwie dann mit diesen 3 Minuten anfangen und kann dann irgendwie irgendwann auf 5 Minuten, auf 10 Minuten, auf 15 Minuten, auf 20 Minuten so gehen.
Ja, was sie da machen, das ist ganz geschickt. Also man kann auch bei vielen Meditationen eben auswählen, ich möchte jetzt 3 Minuten oder ich möchte 10 Minuten. Und sie lassen dann die Pausen länger spielen, die Pausen, in denen nichts gesagt wird. Also die geben dann mehr Zeit, dass man die Meditation einfach laufen lässt. Das ist, so kann man das gleiche Gesprochene unterschiedlich lang benutzen. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Und zum anderen, weiß ich nicht, ob du das gerade meintest, Felix, haben sie ja auch Kurse. Meintest du die mit aufeinander aufbauend?
Genau, du kannst ja, wie sagst du denn?
Genau, sie haben Grundlagenkurse, da hat man dann eben 10 Sessions drin, wo als Einführung, wo die wirklich erstmal in die Meditation einführen und einen ranführen. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll, um ins Meditieren reinzukommen und auch so ein bisschen die Scheu davor zu verlieren oder ja, zu wissen, was soll ich jetzt eigentlich machen. Das ist ein cooler Kurs, dieser Grundlagenkurs. Davon haben sie 2. Und dann bringen sie täglich, sie haben immer so eine Tagesmeditation drin. Und sie bringen zusätzlich noch andere themenbezogene Kurse. Und ja. Gehen wir noch mal kurz zurück zu deiner Reise, die du über dieses Buch genommen hast. Wenn du das Buch gelesen hast, bist du ja als Skeptiker da dran gegangen, Felix. Was hat dich dann dazu gebracht, das auszuprobieren zu wollen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube vor allem, dass dieses, wo ich auch immer noch eher skeptisch bin, muss ich ehrlich zugeben, es gibt ja echt viele Leute, die sagen, ja, Meditation ist irgendwie das Beste, was ich irgendwie jemals gemacht habe. Da bin ich irgendwie noch nicht. Ich sage mal so, ich habe jetzt kann ja eigentlich hier mal in der App schauen. Ich habe mir dann einfach gedacht, wenn so viele Leute sagen, das ist irgendwie eine gute Sache, dann probiere ich das jetzt einfach mal aus und ich probiere das halt auch irgendwie nicht so einmal aus, weil das ja irgendwie bei Meditation dann ja wird ja ganz klar nicht funktionieren, dass du es halt einfach einmal irgendwie 5 Minuten meditierst und dann verändert sich irgendwie dein Leben. Ich meine, das muss man dann schon auch sehen, wird nicht passieren. Ich habe jetzt irgendwie knapp 80 Tage am Stück oder so das mal ausprobiert und was ich sehe, was tatsächlich sehr gut für mich jetzt persönlich funktioniert, ist dieses während des Meditierens kann ich mich halt irgendwie entspannen und komm halt runter, wo ich persönlich das, was ich irgendwie noch nicht so sehe, wie sich das jetzt irgendwie auf mein Leben so als Ganzes auswirkt. Und zum Skeptiker-Teil muss ich noch sagen, eben, ich war irgendwie nicht so interessiert an diesem, ja, ganzen Zeug, was da ja normalerweise irgendwie auch mit halt so.
Sagen wir es doch klar raus, du willst kein Esoterik-Geraffel machen.
Ja, genau, dieses Esoterik-Zeug mit Räucherstäbchen und, ja, und nee, irgendwie das Connecting ja auch, ja, zu, keine Ahnung was, zu irgendwie einer größeren Macht, war jetzt irgendwie nicht so mein Ziel.
Ja, ja, genau. Das soll ja auch, das ist, finde ich, auch wichtig daran, das soll jeder machen, wie er meint. Und das, finde ich, ist bei diesem Headspace auch, denen geht es tatsächlich einfach darum, sie zeigen dir, wie du meditieren kannst, oder sie bieten dir, sie reichen dir die Hand, aber sie bauen da nicht irgendwie drumherum, oder hier, wir müssen auch hier mit Klangschüsseln arbeiten, sie überhaupt nicht, die kommen nicht vor in den Sessions, in den, und sie konzentrieren sich wirklich auf das Wesentliche, das finde ich auch so angenehm. Und ja, ich habe, genau, mein längster Streak war mal 60 Tage und ansonsten habe ich es eben auch noch nicht geschafft, das so weit in mein Leben einzubauen, dass es wirklich eine dauerhafte Einrichtung ist, leider. Weil ich merke das schon, wenn ich da regelmäßig zukomme, ist das ein Ruhepunkt, der mir gut tut. Das muss ich schon sagen. Ich habe aber auch im jugendlichen Alter habe ich autogenes Training gelernt und das begleitet mich seitdem auch immer wieder. Das habe ich so als Werkzeugkasten, das habe ich so in meinem Werkzeugkasten, weil ich immer mal wieder rausnehmen kann, was sich als immer wieder nützlich erweist, dass man mal gelernt hat, dass man mit seinem Geist doch ganz gut auch sich wirklich unter Kontrolle halten kann. Und oder unter Kontrolle zu halten, das klingt so brutal eingeschränkt, das ist gar nicht gemeint, sondern dass man mit sich selbst viel mehr ausmachen kann, als man sich vielleicht einfach so bewusst ist, sondern dass sich die Ruhe zu nehmen sehr wertvoll ist.
Was genau ist autogenes Training? Kannst du das erklären oder macht man da? Oder wie unterscheidet sich das von Meditation?
Mein Arm wird schwer, ne? Und
genau, es ist mehr Selbsthypnose. Es ist mehr so, du hast so Mantras, die du dir vorsagst und dich über diese Mantras auf bestimmte Dinge fokussierst, extrem fokussierst. Und es ist insofern das Gegenteilige zum Meditieren, wo man ja einfach versucht, zum Beobachter zu werden, einfach zu beobachten, was passiert und alles zulässt. Fokussiert man sich beim autogenen Training sehr stark auf etwas und erreicht dadurch eben diese Entspannung. Oder, ja, genau, Entspannung oder sich von etwas abzukoppeln und dann dem Stress zu entledigen, ja. Ich kann es tatsächlich, ich habe auch, seitdem ich das damals gelernt habe, habe ich mich mit der Materie nicht mehr beschäftigt. Deswegen, ich kann es gar nicht gut erklären. Ich weiß, dass es autogenes Training war, ich weiß, dass die Dinge, die ich da machen kann, dass das Auto aus dem autogenen Training stammt. Vielleicht mache ich es auch gar nicht mehr richtig, aber ich habe mich nicht mehr damit beschäftigt an der Sache an sich.
Aha. Ja, ich meine, schlussendlich finde ich bei solchen Dingen ist halt auch immer so, ich meine, selbst wenn es der größte Blödsinn ist, solange es für dich halt funktioniert,
kann es okay
kann's
sein.
Kann es ja irgendwie auch nicht so falsch sein,
ja,
habe ich so genau das Gefühl. Weil ja, wenn es dir halt irgendwie hilft, ja, warum sollst du es dann halt nicht tun?
Ja. Genau, und solange man dann nicht versucht, andere Leute, ob sie wollen oder nicht, dazu zu überreden, ist ja alles gut.
Ja, ja, genau, das wäre vielleicht dann schon wichtig. Und ich meine eben, wenn Leute halt irgendwie Spaß an diesem ganzen esoterischen Zeug haben, dann ja, können sie das ja grundsätzlich auch tun, aber das wäre dann halt einfach nicht für mich. Das ist so. Genau. Ja.
Und dieses Headspace ist ein kostenloses Angebot oder muss man da was bezahlen für?
Das,
oder wie funktioniert das?
Das ist jetzt das, da wird es jetzt halt ein bisschen interessant. Ist echt nicht billig, das Ding. Das kostet irgendwie, also du kannst zwar mal gratis so ein bisschen ausprobieren, aber der monatliche Plan sind irgendwie $13 und der jährliche Plan sind dann doch noch $70 im Jahr. Muss man sich halt schon irgendwie gut überlegen. Ich bin in der glücklichen Lage, dass das mein Arbeitgeber einfach zahlt. Und was hat mir natürlich dann das auch sehr viel einfacher gemacht, das einfach mal auszuprobieren, weil kostet mich halt auch genau gar nichts.
Ja. Wobei mit den Tagesmeditationen, die sie da einstellen, man kommt schon sehr weit, wenn man einfach sagt, ich möchte jeden Tag 5 Minuten meditieren, um einfach vielleicht auch so einen Streak zu haben oder wirklich mal auszuprobieren, was macht das mit mir, wenn ich 30 Tage am Stück mir immer diese 10 Minuten oder 5 Minuten für mich selbst nehme, danach gereicht die kostenlose Variante vollkommen.
Ja, das kann ich nicht so genau sagen, weil eben ich habe einfach die volle Version. Und es gibt da halt ja echt viele Kurse und Dinge, die man da halt irgendwie ausprobieren kann. Was ich aktuell mache, ist dieses Headspace 365. Das sind halt wirklich so 365 geführte Meditationen irgendwie am Stück als, ja, ich glaube, nennen sie das Ding irgendwie Kurs oder so? Ich weiß gar nicht, wie sie diese Dinge genau nennen. Aber ja, das ist einfach dann so eine Einheit und dann hast du beginnt dann halt auch irgendwie so mit irgendwie so zu den Basics, wo du dann halt irgendwie zuerst mal 10x10 Minuten hast und dann irgendwie 15x15 Minuten und dann irgendwie 20 Tage 20 Minuten und so. Was ich irgendwie auch ganz interessant finde und es halt schon, glaube ich, auch hilft, wenn es ein bisschen, ja, nicht immer genau das Gleiche ist. Mhm. Also ein bisschen Abwechslung dann trotzdem hat.
Ja.
Ja, aber genau, also was ich irgendwie festgestellt habe, eben für mich zumindest, also ich war nicht in der Lage, das einfach so von, ich lese ein Buch und setze das um, sondern ich habe dann tatsächlich irgendwie so eine App gebraucht, die das tut. Vielleicht gibt's auch andere, das weiß ich gar nicht. Es irgendwie
ja,
Alternativen
gibt's. Definitiv. Ich hätte gerade noch überlegt, ich hatte auch mal eine ausprobiert, die auch ganz cool war, aber dadurch, dass ich Headspace halt schon habe ich das nicht weiter verfolgt. Ja. Ist natürlich schön, wenn wir jetzt komme ich gerade nicht drauf.
Jetzt hier googeln. Naja, gibt bestimmt auch Alternativen, aber so als Konzept glaube ich, ist es halt einfach sehr, sehr viel einfacher als, es braucht sehr, sehr viel weniger Überwindung, das zu tun. Und sie machen sich da halt auch irgendwie diese Habit-Building Tricks, die es halt so gibt, zunutze, dass man halt irgendwie, das halt viel einfacher ist, halt mal mit sehr kurzen Meditationen anzufangen, um halt überhaupt anzufangen und dann halt irgendwie aufzubauen auf dem, als wenn man sich jetzt irgendwie als Ziel setzt und sagt so, ja, ich möchte jetzt irgendwie meditieren und dann gleich irgendwie versucht, eine halbe Stunde zu meditieren, was halt außer man ist irgendwie sehr, sehr nicht konsequent, was ist das Wort? Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Fokussiert.
Also, ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig, irgendwie sich einfach eine halbe Stunde hinzusetzen und zu meditieren.
wenn man das Ding noch nie gemacht hat.
Ich würde behaupten, entweder man denkt dann eine halbe Stunde irgendwas nach und also man schweift den Gedanken dann doch so ab, dass es nicht mehr meditieren ist, oder man schläft ein.
Ja,
wenn genau, man das nicht geübt hat.
Genau, und das
halt, was auch legitim ist, also.
Ja, ja, genau. Und darum ist halt irgendwie ziemlich cool, dass man da halt dann irgendwie eben mit irgendwie 3 Minuten und dann irgendwie auf 5 und dann auf 10 und mehr gehen kann. Genau. Gibt es sonst noch was dazu? Ich glaube nicht. Also der Ingo hat noch lustige Sprüche, die er darüber machen möchte.
Klingt interessant. Ich wüsste jetzt auch zwar nicht, wie ich das in meinen Tagesablauf einbauen soll, aber
ja, das ist tatsächlich.
Ich weiß, das ist ja das Problem. Zeit müsste man eigentlich finden.
Aber der Punkt ist halt, wie mit aller Zeit, Ingo, die Zeit nimmst du dir halt.
Ja, schon klar.
Du hast eh keine Zeit von dem
her. Nee.
Ja, musst du dir halt Zeit nehmen.
Nee, klingt auf jeden Fall interessant. Könnt ihr gerne mal ausprobieren oder könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas Ähnliches verwendet oder mehr Insights habt in autogenes Training oder sowas. Schon ganz interessant. Wie gesagt, wüsste ich jetzt, ich würde dann eher erstmal mit Sport anfangen, bevor ich mit sowas anfange, aber die Liste an Sachen, die man gerne tun würde.
Völlig anderer Ansatz.
Ja, da kann man auch entspannen bei, glaube ich.
Auf jeden Fall, sehr gut sogar.
Ja. Ja. Halt
oder man macht dann hier Qigong oder sowas. Das ist ja so eine Art auch von Meditation und noch so ein bisschen Übung, wo man Balance halten muss und sich ein bisschen anstrengt, dass man die richtige Figur dann hält oder so. Keine Ahnung.
Ja, ein Schulfreund von mir hat Tai Chi gemacht. Das ist ja auch sozusagen ein Bewegungs-, ganz böse, würde ich sagen, das ist eine Bewegungsmeditation. Also weiß nicht, ob das böse ist, ich bin eher ahnungslos. Aber so, und das war aber auch, für den war das wirklich so der völlige Ruhepunkt.
Ich kann auch mal Qigong, habe ich irgendwann mal gemacht mal so einen Kurs gemacht. Das fand ich ganz interessant, aber leider auch nie weiterverfolgt.
Siehst du, das ist eben das Schöne für dieses Headspace, ist halt eine App, die ist auf deinem Phone und dann kannst du irgendwie, ich meine, mit diesem, du hast keine Zeit, wenn wir ehrlich sind, du kannst mir nicht erzählen, dass du keine 3 Minuten an deinem Tag findest, die du dir nehmen kannst. Das halt,
doch, aber da setze ich mich hin und mache Mittagessen.
Ja, nee, ich meine, jeder kann sich halt irgendwie 3 Minuten nehmen. Und das halt auch so, wie es dann halt wirklich funktioniert, weil du halt dann mit 3 Minuten anfangen kannst und sagen kannst, ja, ich nehme jetzt halt mal 3 Minuten, weil wer sagt, er kann sich keine 3 Minuten nehmen an einem Tag, dann läuft halt irgendwas.
Also dann hast du irgendwie Alarmglocken läuten, ja. Ich finde das, bei mir habe ich das, diese 3 Minuten habe ich natürlich, aber ich möchte mir eigentlich dann, so wenn ich daran denke, meditierst jetzt, dann will ich nicht mal kurz 3 Minuten machen, sondern dann will ich dann schon die Viertelstunde mir Zeit nehmen und dann ist es, das ist, weil ja, dann,
Der Punkt ist ja, du nimmst ja halt lieber die 3 Minuten als gar nichts.
Gar nicht, ja, genau.
Also das ist halt irgendwie, wenn du dir so ein Goal setzt, ein Ziel setzt, was irgendwie zu groß ist, dass du dann nicht damit anfängst, dann hast du ja irgendwie auch nichts von.
Hast nichts gewonnen, ja, genau.
Genau, darum setzt du dir halt irgendwie und sagst, ja, ich werde es heute vermutlich wieder nicht schaffen, aber ich nehme mir halt zumindest diese 3 Minuten. Und was ich bei mir jetzt auch festgestellt habe, ist halt, wenn du das ein bisschen konsequent ein paar Tage hintereinander machst, du merkst dann irgendwie, diese 3 Minuten sind dir dann eigentlich irgendwie zu wenig. Und dann machst du halt irgendwie 5. Und irgendwie hast du dann halt trotzdem die Zeit, eine Viertelstunde zu machen. Also es ist halt, es geht halt schon.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Genau.
Es geht
halt
schon.
Ihr könnt das, wir glauben an euch. Glauben. Oder so. Oder macht halt irgendwas anderes, ist mir eigentlich auch egal.
Ja, genau.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Hauptsache
macht halt,
euch geht's
was ihr wollt.
Gut dabei.
Genau.
So, rumheulen haben wir heute nichts, ist doch schön. Wir sind immer noch über diese Wahl entsetzt. Ich glaube, mehr muss man nicht rumheulen die Woche.
Sind wir denn schon entsetzt? Wissen wir denn schon, wer gewonnen hat?
Nee, das wirst du auch heute nicht wissen.
Aber das ist, morgen auch nicht. Wir sind ja entsetzt darüber, dass es nicht so ein deutliches Ergebnis ist, wie man gehofft hat.
Ja. Gut, also das, das stimmt.
Wie unser Mann gehofft hat. Ist ja, offensichtlich gibt es ja ganz viele andere, die das nicht gehofft haben.
Genau. Ja. Es wäre einfach schön gewesen, wenn man morgens aufsteht und das wäre geklärt und gut ist, aber so war es leider nicht und deswegen sind wir entsetzt und enttäuscht und
ich hätte lustig gefunden, wenn Texas zum Beispiel blau gewesen wäre. Das hätte ich wirklich, das wäre schon irgendwie.
Ja, dann wäre jetzt auch schon vorbei, dann wären wir ja durch.
Genau, dann wären wir jetzt durch und es wäre halt irgendwie, es wäre halt Texas. Ich meine, das wäre schon gut.
Das wäre gut gewesen, ja.
Aber lassen wir uns nicht von irgendwie Weltpolitik runterziehen. Kommen wir zu Laserfoo. Zwar habe ich gar nicht mal so einen komplizierten Blogpost gelesen. Und zwar geht es darum, wie die OpenBSD Stable Packages gebaut werden. Und die machen das ziemlich einfach. Da gibt's halt irgendwie so ein Script, was halt ihr CVS Portstree updatet, was halt auch schon ganz lustig ist, dass sie halt immer noch dieses CVS verwenden. Das ist übrigens auch mein größtes Problem mit diesem OpenBSD, wenn du da Dinge halt auf dem Raspberry bauen willst oder so, nur schon bis du mit CVS den ganzen Portstree ausgecheckt hast, das geht halt irgendwie für immer. Das ist halt einfach so, warum? Da gibt's doch irgendwie gibt's doch da bessere Lösungen. Aber naja, dann ist es halt irgendwie ein bisschen Shell Magic und dann fällt da hinten ein Paket raus, was dann an die an Signing Team weitergegeben wird, was diese signed und veröffentlicht. Genau. Das ist auf jeden Fall, wenn ihr euch immer schon mal gefragt habt, wie das funktioniert, da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, das in einem Blogpost zu dokumentieren, wie das so funktioniert, wie sie das bei OpenBSD so machen.
Gut. Schön. So, schön. Dann kommen wir noch zu den Picks.
Picks.
Und du bist auch wieder der Einzige, der Picks hat. Also wie gesagt, ich habe
genau,
die Woche
irgendwie... Ich liebe Picks. Picks ist meine Lieblingskategorie. Okay. Ich habe so viele Picks.
Dann pick mal. Mach mal einen Pick-Starter. Yeah.
Wargames, aber das ist auch ein Pick für euch, ne?
Ja, ich habe deinen Tweet dazu gesehen, ja.
Ich habe, wie sagt man, besser später als nie. Ich habe endlich mal den Original Wargames, den Film von damals, den von 1983, mal geschaut und ich kann zurückmelden, den kann man immer noch schauen, ist immer noch gut. Good. Falls da Zweifel geherrscht haben. weiß ich nicht. Genau. Ja. Wusstet ihr übrigens, dass der Begriff Firewall wohl aus diesem Film kommt?
Nee.
Nein.
Steht zumindest in der Wikipedia.
Dann stimmt es. Alles, was in der Wikipedia steht, stimmt.
Muss das stimmen. Und ich habe mich drauf geachtet, weil ich das wusste. Und sie sagen das, glaube ich, einmal so kurz, unauffällig. Darum weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Aber Wikipedia behauptet das. Von dem her muss stimmen.
Na dann.
Dann OpenBSD Amsterdam, das ist so ein kleiner OpenBSD-Hoster, wo man sich halt so eine OpenBSD-VM holen kann, was eine gute Sache ist, wenn man halt irgendwie ein OpenBSD haben will und jetzt nicht irgendwie so ein Kubernetes-Cluster-Ding sie machen will.
Nicht? Doch, will man so. Aber auf OpenBSD.
Ja, vielleicht nicht. Ja, aber vielleicht, wie auch immer. Gibt's auf jeden Fall, also wenn ihr da eine VM wollt, dann kann man sich das da halt klicken. Das ist halt ein dedicated OpenBSD-Dingsy. Das heißt irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 60 Euro im Jahr für so eine kleine Instanz. Kannst da irgendwie extra RAM und extra Festplatten und so mit IPv4 und IPv6 und so ein Kram. Was ich aber eigentlich recht cool finde an diesem Host, dass sie ein Teil der Einnahmen spenden sie halt immer zurück ans OpenBSD-Projekt, und seit es diesen Hoster gibt, haben sie jetzt die 10.000 Euro Marke geknackt, was schon ordentlich Geld ist. Von dem her, gute Sache. Wenn ihr OpenBSD Farms braucht, könnt ihr euch da ja mal was klicken. Dann Dinos and Comics. Das, okay. Genau, wie der Name sagt, sind halt Dinos and Comics. Und das ist mein aktueller Lieblings-Webcomic, möchte ich euch hier ans Herz legen. Ist, weil Webcomic halt zum selber anschauen, ist nicht so zum drüber reden. Und, aber wie gesagt, ist mit Dinos und ich finde, der Humor ist halt, genau, sind Comics, und der Humor ist halt schon so, genau, trifft halt genauso meinen Humor. Von dem her könnt ihr euch ja mal anschauen, ob ihr das auch lustig findet, und sonst
halt nicht.
Müsst ihr das ja nicht anschauen, könnt ihr es ja wieder zumachen, wenn ihr es doof findet. Okay. Dann auch sehr lustig, zumindest für mich, ist Floating Points. Floating Points sind leider, ist halt kompliziert, Dinge mit Floating Points zu machen. Und es gab dieses Robo-Race von driverless autonomous Fahrzeugen, und die haben da halt irgendwie, ich glaube, das einer der ersten Live-Broadcast-Events, und man sieht da halt so ein Auto, was vom Start, dann kommt halt der Start, und dann macht das halt so eine Kurve und fährt in die Wand, bevor es überhaupt über die Startlinie fährt. Und es gibt auf Reddit gibt's halt irgendwie so eine Erklärung, warum das passiert ist, und es ist irgendwie wohl so, dass in der Initialisierungsrunde, wo halt ein Mensch noch diese Runde fährt, dass irgendwie für das Steering-Signal, für das Steuersignal, anstelle halt eines Floats kam da not a number zurück, und das hat dann halt dazu geführt, dass es maximal nach links, rechts, ich glaube es fährt maximal nach rechts und fährt dann halt voll in die Wand, und es ist einfach auch ein bisschen gut, um das sich anzuschauen.
Okay.
Bisschen, vielleicht ist es auch nicht gut, aber ja, ich find's lustig.
Bisschen scary.
Sag's mal so. Ist auch ein bisschen scary, aber auf der anderen Seite können wir uns sicher sein, dass diese AI-Roboter, die unsere Welt übernehmen, es geht vielleicht noch ein bisschen.
Meinst, wir werden es vielleicht nicht mehr erleben?
Vielleicht.
Ja, weil sie uns alle töten.
Ingo!
Sorry.
Das doch.
Ja, dann erleben wir es ja aber noch. Also nee. Zumindest den Akt des Tötens.
Nee, geht so schnell.
Geht schnell,
ja, trotzdem genug. Erleben wir es. Also vielleicht nehmen wir es nicht wahr, aber wir erleben es.
Naja. Technicalities. Gut.
Irgendwie.
Roborace. Ja, nee. Roborace im Weltall.
Roborace.
In Space.
Genau. In Space. Ja, wir haben ja jetzt was auf dem Mond entdeckt. Jetzt können wir bald anfangen, da oben eine Basis zu bauen.
Echt? Was haben wir entdeckt?
Die wollen das doch auch. In diesem Jahrzehnt soll es doch eine Siedlung auf dem Mond geben.
Ja, es wird mal Zeit. Und dann auf dem Mars demnächst auch. Sollten wir langsam mal hinkriegen.
Ja, dann brauchen wir nur noch die Antriebstechnologie, damit wir nicht so ewig zum Mars
brauchen. Ja, mein Gott, die 4-5 Monate oder 6 Monate? 6 Monate? Na, irgend sowas. Je nachdem, wie sie zueinander stehen. Ne? Das kriegt man ja noch hin. Ist bloß blöd, hin und zurück zu fliegen öfter.
Ja, richtig.
Aber so als One-Way-Ticket kann man das dann mal machen. Muss man sich genug Netflix-Filme einpacken?
Das ist schon hart. Das ist dann ein richtiger Abschied dann.
Ja, ja. Ich habe, wann haben wir? Auf gestern, vorgestern. Irgendwann habe ich mal wieder auf Netflix Filme durchgeklickt. Es fängt jetzt wieder an, diese Weihnachtsromanzen-Schnulzen-Zeug. Es ist furchtbar. Es ist echt furchtbar. Was es da alles für Schundsachen gibt. Ah, oh, ah, oh, echt.
was sie, warum man das alles dreht und warum man sich das anguckt, nein, lasst es einfach. Also eine Menge Scheiß ist dabei. Aber Star Trek ist wieder dabei, auch super Sache. Endlich wieder Star Trek und Star Wars auch, ja, Disney Plus, müsst ihr alles kaufen, vergesst HBO.
Ist das nicht das gleiche, Star Trek und Star Wars?
Ja, jetzt. Du willst gepuncht werden, oder?
Nö.
Das eine sind Märchen im Weltall und das andere ist Science Fiction.
Ja. Nee, ich will eigentlich nur trollen.
Genau. Troll dich. Nee, mein Mandalorian hat wieder angefangen. Da muss man halt Disney Plus für haben. Star Trek läuft auch wieder. Ha, schöne neue Welt. Wunderbar. Wenn ihr nicht wisst, was ihr bei diesem Wetter draußen machen sollt. Es wird ja auch so früh dunkel immer. Also entweder Podcasts hören, ne, wie ihr das jetzt hoffentlich gerade tut. Und ansonsten.
Hier hat heute wunderschön die Sonne geschienen.
Ich sehe so wenig.
Aber man kann beim Spaziergehen auch Podcasts auf die Ohren machen.
Mhm. Ja, das stimmt. Kann man machen.
Nicht, dass ich Zeit gehabt hätte, spazieren zu gehen, aber ich habe dran gedacht.
Ja, aber wenn du Zeit hast, autogenes Training zu machen oder so, dann hast du auch Zeit, spazieren zu gehen. Die 3 Minuten muss man sich nehmen.
Ja, genau, die 3 Minuten. Ja. Ich komme bis zur Straßenecke.
Ich habe es geschafft, 2-mal zum Briefkasten neu zu laufen. Und ihr wisst, großes Grundstück, da braucht man schon ein paar Minuten hin. Also es ist.
Du verschickst noch Papierbriefe.
Ich kriege welche. Verschicken?
Ekelhaft, Ingo. Ekelhaft, sage ich da nur.
Verschicken nicht so. Nee. Aber selber aus dem eigenen Briefkasten holen. Das reicht schon. Und dann nochmal zum Kompost laufen und das war meine Bewegung heute. Traurig, ich weiß. So ist es nun mal. Leute, lasst euch nicht fertig machen von uns hier. Ja, die Wahl macht uns schon genug fertig. Und dann würde ich sagen, machen wir Klappe zu auf den Tod, oder?
Ja.
Habt ihr noch was? Nö. Nee. Ja, reicht ja auch. Dann
sind hier am Ende.
Wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.